Episode 237 Diskussion digitaler Taylorismus. KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich im Podcast mal ein Novum. Das Maximum waren bisher 3 Personen, heute sind es 4 Personen. Das ist die Mari Furukawa-Kaspari, Andreas Süska, Ralf Volkmer und ich, der so ein bisschen durch das Programm führt. Deshalb erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, hallo. Okay.
So, jetzt vermute ich mal, auch wenn ich schon mit jedem eine Episode gemacht habe, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer die letzten 236 Episoden genau im Kopf hat. Deshalb mal die Bitte, einfach 2, 3 Sätze jeder für sich zu sich zu sagen und machen wir es ganz klassisch, Ladies first. Mari?
Ja, also mein Name ist Mari Furukawa-Kaspari und ich bin seit ungefähr 17 Jahren zuerst mittelbar, aber danach auch unmittelbar daran beteiligt, mit einem japanischen Experten zusammen im deutschen Mittelstand Lean einzuführen. Und und ich bin eigentlich dazu gekommen, dass ich ursprünglich als Dolmetscherin in meiner Familienphase angefangen habe für Wirtschaftsjapanisch und Deutsch Übersetzung, habe aber dann im Zuge der Zusammenarbeit mit diesen Lean-Experten schnell gemerkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das, was auf Japanisch gesagt wird, von japanischen Experten, wortwörtlich zu übersetzen, sondern dass man dann den Kontext auch transportieren muss. Und in den letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, dann auch mindestens 100 Workshop-Tage im Jahr mit diesen Experten zusammen sprachlich mitgestalten, aber auch inhaltlich mitgestalten zu dürfen, was dazu geführt hat, dass ich auch ein Vokabular entwickeln konnte, wie man das am besten transportiert. Und ich denke, in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren hat es sehr gut funktioniert, weswegen ich seit vor 5 Jahren angefangen habe, eine Buchreihe zu schreiben, die ganzen Übersetzungsfehler, aber auch den Kontext versucht, auf gut Deutsch dann auch zu transportieren. Buchreihe nennt sich Lean auf gut Deutsch. Und ich glaube, also ich kann eben durch diese Zweisprachigkeit, also ich bin zweisprachig aufgewachsen, relativ gut dazu beitragen, das, was die japanischen Experten eigentlich dann auch tatsächlich in der Fabrikhalle bei der Arbeit entwickelt haben an Sprache, relativ authentisch rüberzubringen. Mhm. Das ist sozusagen meine Mission mittlerweile auch, weil ich sehe, dass da sehr vieles, was im deutschsprachigen Raum über Lean kolportiert wird, über den Sprachfilter USA geht. Sehr viele amerikanische Professoren haben das natürlich sehr akademisch übersetzt. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele deutsche Experten, die sich an der amerikanischen Literatur orientieren und noch eins draufsetzen, dass es noch mehr stärker überakademisiert wird. Und dann am Ende bei den Leuten, die das verstehen müssten, um das tatsächlich im Alltag leben zu können, gar nicht mehr ankommt. Mhm. Und ich glaube, daran krankt häufig dann auch die Lean-Einführung im deutschsprachigen Raum. Und ich sehe dann eigentlich, dass wir sehr, sehr, mit einer großen Ungeduld auch, weil ich dann merke, es gibt in der deutschen Alltagssprache so viele Ausdrücke, die so schnell sozusagen als Bauchgefühl und intuitiv dann auch von allen Leuten, die es deutsch mächtig sind, verstanden werden.
Okay.
Ja, und ich glaube, wenn Götz dann zum Beispiel im Schwäbischen dann irgendwie das Wort unnötig ausspricht oder so, dann finde ich das ja richtig, richtig authentisch. Das ist Muda. Ja? Das entspricht dann dem Muda im Japanischen. Ist dann eben Schopfler gesprochen.
Okay, gut. Machen wir mit dem Herrn Süska weiter.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, Frau Furukawa-Kaspari. Ich profitiere auch von Ihren Büchern und von ihren von all diesen Dingen. Und ich bin froh, jemanden zu kennen, der genau das verkörpert. Sie schaffen auch den direkten Weg zum Verständnis dessen, was eigentlich gemeint ist. Und man sieht halt nicht nur die sprachliche Hürde, also die ich selber nicht nachvollziehen kann, sondern auch, dass es ja unterschiedliche Kulturen sind und die Dinge unterschiedlich interpretiert werden. Und sie helfen dann auch mir, den Blick zu schärfen. Also nochmal vielen Dank.
Oh, danke. Das ehrt mich sehr, ja.
Andreas Süsker, mein Name. Ich bin Produktionsingenieur. Ich bin Maschinenbauingenieur, habe in Aachen studiert, dort noch promoviert, war einige Jahre in der Industrie bei der Robert Bosch GmbH, dort auch als Produktionsleiter tätig und seit über 20 Jahren an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, wo ich das Gebiet Produktionsmanagement vertrete. Ich finde, Produktion ist ein faszinierendes Thema und in meinem Berufsleben hatte ich schon manch eine Veränderung erfahren, von einer Plansteuerung und der Prognose zu Beginn meiner Zeit über das Thema Lean Management und Lean Production, wobei sich diese Dinge halt nicht ablösen, sondern irgendwie miteinander ergänzen und verweben. Und dann natürlich seit genau 10 Jahren das Thema Digitalisierung, wobei die natürlich schon viel, viel älter ist. Und all diese Ideen und auch manchmal geistigen Verwirrungen, die damit zu tun haben. Ich finde es sehr, sehr faszinierend. Und mein E-Mail-Account und meine Homepage heißen auch Faszination Produktion. Und ich versuche, diese Faszination meinen Studenten und auch meinen Netzwerkpartnern weiterzugeben.
Okay, Dankeschön. Und last but not least, Ralf, folgt.
Ja, erstmal, ich bin ein großer Fan von der Mari und dem Herrn Süsker. Ich kenne beide schon relativ lange. Die Mari habe ich gestern das erste Mal persönlich sprechen dürfen. Den Herrn Professor Süsker kenne ich jetzt seit, ich würde sagen, 5 Jahren. Ich freue mich immer, wenn beide irgendetwas kundtun, wie die Mari gesagt hat, weil ich glaube, dass zu wenig im Kontext formuliert wird. Ich habe alle 3 Bücher von der Mari gelesen und nicht nur einmal jedes Buch, weil es dann auch schwerfällt, manchmal sozusagen das, was man bisher in anderen Büchern gelesen hat, sozusagen übersetzt zu bekommen in Deutsch. Hört sich verrückt an, ist aber in der Tat so. Und habe mit großer Freude das neueste Buch von Herrn Süsker gelesen, das ich nur sehr empfehlen kann. Ja, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Begriff Geschäftsprozessorganisation. Der ist mir viel lieber wie Lean, weil er, glaube ich, nicht so versaut ist, wie Lean versaut ist. Und für mich, auch wenn es in der deutschen Sprache ein unglaublich langes Wort ist, umfassender ist, weil in meiner Welt Lean halt eben allzu oft nur auf Production reduziert wird. Ich darf mit 5 Kolleginnen und Kollegen die Leanbase seit 7 Jahren betreiben und freue mich auch in diesem Zusammenhang, dass wir mit der Mari zusammen am 28. April etwas organisieren werden. Das verraten wir jetzt noch nicht, aber Stichwort ist Digital-Konferenz. Fragen, Leute einladen, mit der Mari diskutieren. Insofern freue ich mich, heute in dieser Runde dabei sein zu dürfen.
Ja, jetzt fiel das Stichwort auch schon 2-mal ganz kurz, digital. Das soll ja auch heute unser Thema sein. Im Grunde war es ein Impuls von mir vor ein paar Wochen. Ich weiß es schon fast gar nicht mehr, was ich irgendwo gelesen habe. Ich habe vor ein paar Jahren für mich mal so einen Begriff wie digitale Schere definiert. Also, dass damals noch sehr stark branchenspezifisch Dinge auseinandergehen, wo ich im Handwerk einiges gemacht habe und man dort halt weiter mit Spachtel und mit anderem Werkzeug vor einer Wand steht oder in einem Zimmer steht und dort was handwerklich tätig ist und im Grunde mit Digitalisierung höchstens statt, dass man die Bauakte physisch mitnimmt, halt auf einem Tablet hat. Das sind manchmal so die Elemente, die ich dort als Digitalisierung wahrnehme. Und dann hatte ich eben vor vielleicht 3 Wochen einen Artikel gelesen, im Kontext Digitalisierung einerseits und irgendwas mit Taylorismus noch zusammen. Und plötzlich ist bei mir dieser Begriff digitaler Taylorismus entstanden, was ich eben von dem klassischen Begriff her Taylorismus einmal eben die arbeitenden Menschen und dann die mit den weißen Krägen, die fürs Denken zuständig sind. Ich glaube, da wissen die allermeisten, was damit anzufangen, wo es herkommt, was es für heute für Auswirkungen hat, welche Hürden es, glaube ich, manchmal im Lean-Kontext für die Beteiligten bedeutet hat, dieses Einbeziehen aller Menschen und nicht bloß von Führungskräften oder Produktionsleitern, um es mal ganz krass auszudrücken, sondern wirklich eben auch die Menschen an den Maschinen. Und dann hatte ich den Gedanken, hey, da kenne ich viele Leute und im allerersten Schritt sind jetzt die drei, die wir hier mit in dem Gespräch haben, mir eingefallen. Und ich dachte mir, das könnte doch ein spannendes Thema sein, sich darüber mal auszutauschen, was wir aus dem Aspekt Taylorismus gelernt haben in den über 100 Jahren, ob es den Begriff schon so lange gibt, weiß ich nicht, aber zumindest begleitet uns das schon so lange. Und was wir vielleicht vermeiden können, dass wir ähnliche Fehler nochmal machen oder ähnliche Entwicklungen. Ich möchte es nicht mal Fehler nennen. Ich glaube, der Taylorismus hat ja auch den ein oder anderen positiven Aspekt. Wir wären, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht da, wo wir heute sind. Und jetzt vielleicht zum Einstieg mal Richtung Professor Süska geschaut, weil Sie ja schon relativ lang im Produktionskontext unterwegs sind. Wie haben Sie da klassischen Taylorismus wahrgenommen und natürlich eben auch diesen digitalen Aspekt, von dem ich glaube, dass da auch so eine Schere entsteht, so einen Bereich, da gibt es Menschen, die haben damit viel zu tun, die machen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes, digital, und andere Menschen, die halt weiter physische Dinge tun. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich fange am besten mit meinem Verständnis von Taylorismus an. Das muss jetzt nicht richtig sein, aber das zeigt dann auf welcher Basis ich jetzt argumentiere. Also Taylorismus hat für mich zwei wesentliche Elemente, nämlich das einmal, wie Sie es angesprochen haben, das Trennen zwischen denkenden und ausführenden Menschen. Und das andere, dass man Arbeitsprozesse mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und versucht zu perfektionieren. In diesem Taylorismus nutzt man nicht die Möglichkeiten, die Mitarbeiter mitbringen, Dinge zu verbessern beispielsweise. Und man weist ihnen die Rolle des, sprechen wir es mal so aus, des Befehlsempfängers zu. Und ganz weit weg ist man im Taylorismus von der Vorstellung, dass Menschen zu entwickeln sind. Also das ist ja völlig absurd. Henry Ford, mit dem verbinden wir dies immer, hat im Übrigen keine Technologie genutzt und ist damit erfolgreich geworden, sondern er hatte eine Idee, eine Vision. Es musste zum gesellschaftlichen Kontext, den ich eingangs erwähnt habe, passen. Er wusste, in welchem Markt er sich bewegt und mit welchen Kunden und Mitarbeitern er es zu tun hat. Und man muss es verstehen. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts und er hat gesehen, dass es einen Wachstumsmarkt gibt, nämlich Automobilproduktion. Nur mussten diese Fahrzeuge halt zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Und er hat alle Register gezogen, die man ziehen konnte. Standardisierung der Fahrzeuge und dann auch Standardisierung der Arbeitsprozesse. Diese Standardisierung der Arbeitsprozesse hat geführt, hat sie so weit getrieben, dass nur einzelne Produktionsschritte jetzt zu erlernen waren und diese dann halt in hoher Geschwindigkeit zu wiederholen sind. Das ist aus unserer heutigen Sicht inakzeptabel, ja, menschenfeindlich, aber wir leben jetzt und sind jetzt gedanklich in den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen sind jedes Jahr an Ellis Island angekommen und wollten in Amerika ihr Glück finden. Man wusste nicht, was das für Menschen sind, was die können. Die können aus Schweden kommen, aus dem russischen Kaiserreich, irgendein Schwabenland oder sonst woher. Aber man war sich ziemlich sicher, dass diese Leute die Sprache nicht verstehen, von einigen Ausnahmen abgesehen. Man braucht also ein simples System, ein robustes System, was die Leute in die Lage versetzt hat, in kurzer Zeit einen Job zu erledigen. Und das war die Zeit für Mitarbeiterentwicklung und für solche Dinge. Man muss es verstehen und nicht urteilen. Jeder konnte natürlich den Aufstieg machen, ganz klar. Wenn sie fleißig waren, konnten sie Supervisor werden und darauf achten, dass ihre Kollegen jetzt die Norm einhalten. Und wenn sie ein guter Supervisor sind, können sie ein guter Manager werden. Und nach oben gibt's typisch Amerika keine Grenzen, aber es gibt keine Menschenentwicklungsprogramme. Das kennzeichnet für mich vielleicht mal in die Vergangenheit Taylorismus. Und wenn ich jetzt das versuche, in den Kontext Digitalisierung zu bringen, dann sehe ich gar keine, wie soll ich es ausdrücken, keine Impulse allein durch Digitalisierung, dass sich daran etwas ändern würde. Im Gegenteil, wenn Sie jetzt aktuelle Lösungen sich anschauen, die Erzeuger dieser Lösung begeistern, dann atmet das den Geist von Taylorismus. Also statt Taylors Jünger, die Produktionsingenieure, die vordenken, was in der Produktion zu passieren hat, haben wir heute die Codierer, die Systeme codieren, Internet der Dinge ans Laufen bringen. Und der Mensch in der Produktion ist heute, wenn man nichts anderes tut, derjenige, der nach Anweisungen bestimmte Dinge auszuführen hat. Nur früher kamen die Anweisungen vom Supervisor und heute kommen sie von der Maschine oder vom Werkstück selber. Und da sehe ich nicht, dass Digitalisierung an Taylorismus, der übrigens seine guten Elemente hat, wie ich gesagt habe, irgendetwas ändert.
Darf ich etwas ergänzen oder als Frage in den Raum werfen, Herr Süska? Wenn wir uns mal von diesem Begriff Digitalisierung zumindest für diesen Moment versuchen zu lösen, dann hat Henry Ford Technologie eingesetzt. Wenn Sie so wollen, war das die Digitalisierung im 20. Jahrhundert. Ne? Das heißt, ohne den Einsatz von Technologie, inwieweit die neu war, aber zumindest für das Volumen, das er sozusagen produzieren wollte, brauchte er, ich drücke es jetzt mal einfach aus, Dampfmaschinen oder Technologie eben. Und ohne diese Technologie hätte er das ja gar nicht realisieren können. Ne? So. Und ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden. Und Sie, ich erinnere an einen Vortrag, den Sie bei uns gemacht haben, auf dem Symposium Change to Kaizen, in dem Sie die Frage gestellt haben an das Plenum, kennt jemand von Ihnen die Halle 54? Und Sie erinnern sich noch, von 100 Leuten haben weniger wie 10 die Hand gehoben. Die kennen es einfach nicht mehr. Und damit einhergehend gibt es ja so Begrifflichkeiten wie Computer Integrated Manufacturing, also CIM, das ja auch mittlerweile über 25 Jahre alt ist. Das heißt, wir werden immer, wenn wir aus meiner Sicht Produktionsstätten organisieren wollen, uns immer an der neuesten Technologie orientieren. Und das ist ja per se erstmal nicht schlimm und böse und irgendwie strafbar oder sonst irgendetwas. Ja. Was das mit den Menschen macht, ist dann eine völlig andere Frage.
Ja. Den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen und da auch mal Maris Meinung dazu hören, weil in meiner Wahrnehmung ist einer der fundamentalen Aspekte von Lean, so wie ich glaube, dass es in Japan, auch wenn es dort anders genannt wird, gelebt wird. Also auch dieser einerseits Respect for People und dass diese alle Menschen in die Verbesserungen auch einzubeziehen. Wie nimmst du da mit dem, was du aus Japan mitkriegst, wie nimmst du da diesen Aspekt wahr? Entsteht da eine neue Form von Schere irgendwo, wo vielleicht die Gefahr besteht, das Rad dort etwas zurückzudrehen und diese Trennung wieder zu verstärken?
Mikrofon anstellen, ja.
Ja, ich habe jetzt das Mikrofon angeschaltet. Ne? Jetzt hört ihr mich. Also ich glaube, dass wenn Europa so weitermacht und tatsächlich den Menschen der Technologie unterordnet, dass man dann das Nachsehen im globalen Wettbewerb haben wird. haben wird. Weil dieses Lean, das wird ja immer wieder so mit Effizienzsteigerung und so weiter verbunden. Im Grunde ist aber das ja nur eine Bezeichnung, die die Amerikaner auch eine gewisse Organisationsstruktur, in den, was sie da wahrgenommen haben in den 80er Jahren, drauf gemünzt haben, weil es relativ geringeren Ressourcen, also vergleichsweise geringeren Ressourcenverbrauch, eine bessere Performance erwirtschaften ließ. Und sie haben natürlich analysiert die Methodik, dass man da das ziehende System und den One-Piece-Flow und hat. Was sträflich vernachlässigt worden ist, ist die zweite Säule des DPS und des Toyota-Produktionssystem, das eigentlich die zwei Prinzipien vorgibt, wie der Mensch dazu kommt, Artefakte, Werkzeuge zu beherrschen, ja, bis man sich dem nicht ausliefern muss. Und der Taylorismus oder der europäische Organisationsgedanke in der Industrie, also nur in der Industrialisierung, denke ich, fußt ja auf der Tradition, dass es irgendwo so etwas wie eine höhere Vernunft gibt, der man sich angenähert hat durch technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt in den Naturwissenschaften. Und dass dann, wenn wir uns Menschen uns dieser höheren Vernunft annähern und uns dem unterwerfen, dass dann der Wohlstand generiert werden kann. Ja, dass das so beiträgt, die Wohlstandsvermehrung dann auch für uns abzusichern. Und ich glaube, also wenn man das historisch sieht, ist das so, wenn man dann früher das alte Handwerk hatte, und dann hatte man diesen riesigen Sprung in den Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, technologische Sprünge, da hatte das für ungefähr 150 Jahre seine Berechtigung, so zu denken. Weil man hat sehr, sehr vieles rationalisiert, auch alles wahrgenommen, man hat alles messbar gemacht. Man kam sehr stark eben an dieses Idealbild, wir werden produktiver, wir können bessere Sachen machen als vorher. Wir haben ganz tolle Technologien, das vermehrt unseren, steigerte die Lebensqualität. Also das war insofern berechtigt, glaube ich, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, bis es anfängt, dass es eben sehr, sehr auf dem Marktgeschehen sehr, sehr viel komplexer wurde. Das heißt, das hat schon der Panasonic-Gründer, der Konosuke Matsushita, gesagt, dass da dieser Taylorismus nicht ausreicht, also wenn Menschen versuchen, die Dinge dadurch zu beherrschen, indem sie andere Menschen beherrschen, ne, statt sich alle zusammen drum zu kümmern, die Dinge zu beherrschen, ne, kommt man nicht mehr dazu, die Dinge zu beherrschen. Und diesen Sprung, also das Toyota-Produktionssystem ist ein Teil dieser Denke, was dann auch der Ikujiro Nonaka unter dem Knowledge Creating Company verstanden hat. Das heißt, also man muss die Ressource, Denkfähigkeit des Menschen anders kanalisieren und anders zusammenführen, damit man bessere Dinge, ressourcenärmer als die Konkurrenz, bewerkstelligen kann. Und es geht einfach darum, dass man wirklich den unnötigen Aufwand gemeinsam lässt, immer darauf guckt, was ist denn ein unnötiger Aufwand, weil wenn der Konkurrent einen größeren Aufwand hat als wir, um denselben Nutzen zu erzeugen, sind wir diejenigen, die den Preis bestimmen.
Jetzt möchte ich den Punkt mal aufgreifen, diese Denkfähigkeit des Menschen. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass in bestimmten Bereichen mittlerweile Maschinen, Computer, speziell wenn es um das Erinnerungs- und Erkennungsvermögen geht, Menschen überlegen sind. Und jetzt auch so ein bisschen die Frage in den weiten Raum geworfen, ist das jetzt nicht eine gewisse Gefahr, sich einer neueren, höheren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie du es gerade genannt hast, einer höheren Intelligenz der Maschine im Extremfall unterzuordnen?
Ich glaube, die Idee ist ja eigentlich, dass nur der Mensch, sagen wir mal, Spiegelneuronen hat und weiß, was andere Menschen wollen. Also einfühlen kann, was jemand, also dem Kunden Freude macht. Das ist ja erst einmal der künstlichen Intelligenz egal. Natürlich kann ich die künstliche Intelligenz so programmieren, dass sie meine Auffassung sozusagen, also ich habe den Bias und dann kann ich etwas programmieren, das mir dann dazu die Daten liefert. Mhm. Aber die Idee ist ja, dass man unterscheiden muss zwischen Daten und Information. Ja. Und Information ist erst dann eine Information, wenn eine Intention ins Spiel kommt. Ja. Sonst sind das ja nur Daten. Und für Maschinen sind das alles nur Daten. Das heißt, ich muss damit irgendetwas machen und es muss mir etwas sagen. Sonst ist das keine Information. Also es muss dem Menschen etwas sagen. Und wenn man dann zum Beispiel Systeme baut, ja, dann ist es ja auch so, dass dann eine kleine Gruppe von Menschen ihren Bias mit reinbringt und irgendetwas zusammen programmiert, von dem diese Menschen denken, was weiß ich, das ist effizient oder das ist wertschöpfungssteigernd und. Ja. Aber das ist ja sozusagen eigentlich auch etwas, was aus einem menschlichen Denken heraus generiert wird. Und diese künstliche Intelligenz, die hinterfragt sich ja nicht selbst. Und die einzige Fähigkeit, die der Mensch eigentlich auch der künstlichen Intelligenz voraus hat, ist, seine eigenen Ursprungsannahmen permanent hinterfragen zu können. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was man nutzen muss und was Lean ausmacht. Also, und Lean ist eigentlich nur ein Ergebnis dessen, ja, dass man ressourcenarm irgendwie bessere Qualität erzeugen kann, ist eigentlich nur ein Zufallsprodukt. Also man kann natürlich mit den Ressourcen besser wirtschaften, wenn man daraus mehr machen kann. Und was ist mehr? Mehr Nutzen für andere Menschen machen.
Marie, darf ich eine Frage stellen? Weil ich gehe mal zurück zum Anfang von deinen Ausführungen. Du hast gesagt, wenn Europa so weitermacht, also wenn Europa sozusagen auf die Digitalisierung setzen würde, dann wird sie im globalen Kontext verlieren.
Nein, nicht Digitalisierung, sondern dieses terroristische Denken, ne, das nämlich es besser ist, wenn vielen, vielen anderen Leuten etwas vorgekaut wird. Dass sehr, sehr viele Menschen von anderen Leuten irgendetwas vorgesetzt bekommen, was sie nicht beeinflussen können. Und dass man denkt, dass dadurch der allgemeine Wohlstand gesteigert werden kann.
Wenn wir das jetzt im Vergleich zu USA und der unbestrittenen weiteren Weltmacht, wirtschaftlichen Weltmacht China betrachten, dann würden wir doch aber ähnliche Entwicklungen sehen wie die, die in Europa stattfinden, oder?
Also die Chinesen sind ganz anders drauf, muss man ehrlich sagen. Also es ist, also du kannst nicht sagen, das ist Asien und das ist Europa und das ist der Westen. Also das ist was komplett anderes. Was nämlich in diesem Toyota-Produktionssystem oder im Lean oder in der Knowledge Creating Company das absolut Interessante ist, dass das ein wissenszusammenführendes System ist.
Das ist unbestritten.
Wo nämlich an der Peripherie erzeugte Information oder Daten, ne, und Menschen, die daraus eine Information generieren. Dass du eine Organisationsstruktur hast, ist sozusagen wie ein Staubsauger alles in sich aufsaugen kann, um das ziemlich zeitnah in das Produkt hineinzugießen. Indem man nämlich alles, was da zum Beispiel ein Servicetechniker feststellt, also es gibt da so eine ganz tolle Anekdote, darf ich die erzählen? Es gibt eine ganz tolle Anekdote von einem japanischen Bohrmaschinenhersteller, der in Südostasien vor einigen Jahren plötzlich Bosch und Black & Decker Konkurrenz gemacht. Ja? Innerhalb kürzester Zeit Marktanteile gewonnen hat. Und alle haben sich gewundert, warum. Ne? Technologisch war Bosch natürlich viel, viel besser. Black & Decker war viel, viel länger auf dem Markt und war wirklich. Und dann kam dieser japanische Konkurrent und hat dann wirklich am Anfang sich schwer getan und plötzlich den Markt auch abgeräumt. Bohrmaschinen. Und und dann stellte sich heraus, beziehungsweise die Geschichte war die, dass da in diesem Unternehmen immer gesagt worden ist, in unserem Unternehmen verschränken wir das Wissen. Bei uns verkauft die Produktion und die der Vertrieb produziert. Ja, das ist unser Leitspruch. Und in diesem Unternehmen hatten Servicetechniker festgestellt, dass auf diesem Markt die an die gewerblichen Kunden verkauften Bohrmaschinen, vor allem an Elektriker verkauften Bohrmaschinen, ein viel, viel längeres Kabel hatten, wenn sie dann eben zur Wartung in den Service zurückkamen. Ja. Die Elektriker hatten da mehrere Meter längere Kabel an der Baustelle gebraucht und sie waren natürlich diejenigen, die das durften, also aufgemacht, längeres Kabel dran gemacht. Wenn irgendwas war, haben sie das dann eben auch in den Service gegeben. Und der einzige Unterschied, was dieses Unternehmen machte, war, dass diese Information, die von den Technikern kam, von den Servicetechnikern, sofort in die Konstruktion gegangen ist, dass sie in dem Augenblick, wo sie erfahren haben, dass sehr, sehr viele Kunden eigentlich ein längeres Kabel brauchen, auch das Produkt mit einem längeren Kabel ausgeliefert worden. Mhm. Diese an der Peripherie erworbenes Erkenntnis, ja, was den Kundennutzen anbelangt, in die Konstruktion einfließen zu lassen und in dem Feature, wie sie das ausliefern.
Jetzt schaue ich
mal. Das ist eigentlich so diese Idee dahinter, dass man nämlich überall im Unternehmen eigentlich da, wo man direkt am Kunden ist, direkt an der Materie ist, direkt, wo man an irgendeiner Schnittstelle irgendetwas beherrschen muss oder erfahren muss, wie man das dem Kunden sozusagen recht macht, dass da extrem viele wertvolle Informationen generiert werden können. Nicht nur Daten, sondern Informationen. Menschen machen aus Daten Informationen direkt vor Ort, weil sie was erkennen. Und dann das absolut auf dem schnellsten Wege dann auch von allen anderen wahrgenommen wird und in das Produkt reingegeben werden kann. Und dann hat man natürlich die Situation, dass man sehr schnell agieren muss. Also man braucht natürlich eine Struktur, eine Vorgehensweise, wie man diese Information tatsächlich zielgerichtet ins Produkt gießt. Da muss die Konstruktion ganz anders arbeiten, da muss man Frontloading machen, da muss man viel, viel kürzere Kommunikationsschritte haben, um wirklich tagtäglich das, was in der Gesamtorganisation an Wissen entsteht, zu kanalisieren.
Mhm. Jetzt schaue ich mal.
Das wird zum Beispiel nicht gemacht. Und wenn man dann auf die Digitalisierung geht, dann ist es natürlich so, man kann zum Beispiel durch die Digitalisierung beschleunigen diesen Prozess, dass eine bestimmte Information dann zum richtigen Kollegen kommt. Mhm. Aber derjenige, der das gestaltet, muss mit einem festen Willen und auch mit einem Bewusstsein da dran gehen, dass es tatsächlich um eine Gesamtinformationsarchitektur geht, die eine Organisation ausmachen muss. Ja. Und dass es nicht darum geht, jetzt Kosten zu sparen oder Umsätze zu steigern oder sowas, sondern dass man dann sagt, okay, wir müssen alle Gelingbedingungen eines guten Produkts, und das ist ja so dieses Wort, was ich dann eben immer einführe, es geht um Gelingbedingungen, die wir absichern müssen. Und diese Gelingbedingungen entstehen überall als Wissen. Jeder erkennt jeden Tag eine Gelingbedingung mehr. Und das muss man so aufsaugen und dann zielgerichtet ins Produkt reinbringen. Mhm. Und das ist das, was diese wissensanreichernde Organisation permanent macht. Und deswegen kann sie dann auch so günstig und lean produzieren.
Jetzt schaue ich mal Richtung Professor Süska. Sie sind ja in der Lehre in meiner Wahrnehmung an einer Stelle tätig, wo Sie auch in die Zukunft reinwirken mit den zukünftigen Produktionsingenieuren zum Beispiel. Und da dann die Frage mal, wie gelingt es, wie kann es gelingen, solche Aspekte den jungen Menschen, ich glaube, das kann ich mit Mitte 50 sagen, die noch vor ihrem Berufsleben stehen, solche Gedanken mitzugeben, um dann auch solche Effekte zu verursachen und dafür auch wieder offen zu sein. Nämlich, dass da jemand kommt, der im Grunde nur ein, ich greife das Beispiel auf, nur einfach mal ein Kabel ausgetauscht hat, was ja durchaus in der Produktion auch passieren kann, wo irgendjemand genervt ist und genervt ist und genervt ist, weil er immer wieder über die gleiche Sache stolpert. Wie kann es da gelingen? Und ich glaube eben, dass hier dieser Aspekt Digitalisierung wieder potenziell, wenn ich nicht gestaltend mitwirke, potenziell diese Distanz wieder vergrößert.
Dazu müssen Sie aber das Ziel der Reise der Digitalisierung kennen. Ich fand das beeindruckend, was Frau Furukawa-Kaspari gerade berichtet hat. Es geht darum, Informationen zu transportieren oder Daten zu transportieren und sie zu veredeln zu Informationen. Und ich bringe meinen Studenten oftmals einfache Beispiele von Prozessen, die am Kunden vorbeilaufen, von Prozessen, die auch verschwendungsbehaftet sind und von Prozessen, die analog und nicht digital sind. Also wohlgemerkt, es geht immer um den gleichen Prozess. Dann frage ich, was würden Sie als erstes machen? Der Prozess trifft nicht den Kundenwunsch, der Prozess ist verschwendungsbehaftet und der Prozess ist nicht digital. Die Studenten sind vernünftiger als manch ein Manager in der Industrie. Selten sagen sie, sofort digitalisieren, dann wird alles besser. Und dann zerfällt das Feld aber in zwei, drei gleich große Hälften. Die einen sagen, wir müssen sofort die Effizienz steigern, weil dann haben wir das Geld verdient, um uns unsere Kunden zu kümmern. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, zuerst mal den Kunden finden und dann alles andere folgen lassen. Und ich bin überzeugt von Letzterem. Erst einmal den Kunden finden und nicht das, was unser Marketing sagt, was der Kunde angeblich haben möchte. Bin beeindruckt gewesen von einem Unternehmen, auch ein Werkzeughersteller, ein europäischer. Ich habe dort einmal einen Lean-Manager besucht und der sagte, wir haben 14.000 Außendienstmitarbeiter, die jeden Tag zu den Baustellen gehen, zu den Handwerksbetrieben. Und in etwa machen sie 10 Besuche am Tag. Wir bekommen am Tag 140.000 Kundeninformationen, Daten. Die können wir dann vielleicht auch in Ihrem Sinne, Frau Furukawa-Kaspari, aufbereiten. Und deswegen haben wir auch die Marktführerschaft. Im Übrigen war das ein Baumaschinenhersteller oder ein Werkzeughersteller, der nicht gerade am unteren Preissegment angesiedelt ist. Und der war furchtbar erfolgreich. Also erst einmal den Kunden identifizieren und dann Verschwendung eliminieren und dann digitalisieren. Was ich aber erlebe, ist das Gegenteil. Also vor lauter Digitalisierungseuphorie wird der erste Schritt gemacht. Und man wundert sich entweder, dass es nicht funktioniert oder man redet sich ein, doch funktioniert hat. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit, nochmal auf Henry Ford zurückzukommen, Herr Volkmar. Ja, natürlich hat er die neueste Technologie genutzt, aber nicht als Selbstzweck. Er hatte gesagt, ich brauche standardisierte Prozesse, robuste Prozesse. Ich brauche klare Strukturen. Ich nutze den Skaleneffekt. Und ich weiß, dass sich dieses Geschäft selber hochschaukeln wird, je niedriger die Preise sind und je mehr Straßen in den USA asphaltiert werden und je mehr eigene Mitarbeiter sich dieses Fahrzeug leisten können. Er sagt ja auch, er hat, oder man sagt Ford nach, dass er ziemlich hohe Löhne bezahlt hat. Warum? Damit er die Besten bekam. Mhm. Sein Zeitgenosse, ich weiß nicht, ob sie sich persönlich getroffen haben, Robert Bosch, sagte ja auch, ich bin ein reicher Mann, nicht deswegen, weil ich gespart habe im übertragenen Sinne, sondern ich kann nicht deswegen hohe Löhne zahlen, weil ich ein reicher Mann bin, sondern ich bin ein reicher Mann geworden, weil ich hohe Löhne zahle. Der rote Robert, hat man ihn gescholten damals, ein verkappter Sozialdemokrat. Oh. Nein, das waren sehr, sehr kluge Unternehmer. Und Henry Ford hatte eine Gesamtidee gehabt. Und als alles strukturiert und standardisiert war und einigermaßen verschwendungsfrei lief und auch in den Fluss gebracht werden konnte, hat er Technologie eingesetzt. In dem Augenblick hat er gesagt, lasst uns mal Fließband machen, was ja auch nicht war, das war ja schon 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Und dann ist es mit elektrischem Strom angetrieben worden, wo man nicht die Schwerkraft in den Werken genutzt hat, um die Karossen nach unten zu bringen. Wenn Henry Ford das getan hätte, was heute unsere Protagonisten von Industrie 4.0 gerne hätten, dann er auf den Hinweis, Henry, Henry, du musst deine Fabrik digitalisieren. Entschuldigung, du musst sie unter Strom setzen. Du musst, das war nämlich der Hype der damaligen Zeit, elektrische Energie. Du musst alles elektrifizieren und du wirst besser. Nein. Nichts wird sich verändern, wenn ich kein Konzept habe. Hm. Und das beobachte ich heute zu meinem großen Bedauern sehr häufig. Ohne ein Konzept, ohne in eine Richtung gehen zu wollen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie wo der Kunde ist, mit welchen Bedürfnissen, geschweige denn eine Informationsarchitektur aufzubauen, die mich zu einer lernenden Organisation macht, wird einfach irgendwo blind etwas digitalisiert.
Also ich würde gerne... weil das war jetzt eine ganze Menge, was die Marie und was Sie auch gesagt haben. Und nicht, dass ich den roten Faden verloren hätte, sondern ich würde gerne mal genau zwischen dem Zeitpunkt, den Sie eben zitiert haben, also angesprochen haben, Henry Ford, und dem, was Marie gesagt hat mit diesem Bohrmaschinenhersteller, der ein längeres Kabel an die Bohrmaschine gemacht hat. Irgendwann da dazwischen muss ja was verloren gegangen sein. Ne? Also Sie haben ja auch von Bosch gesprochen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen provokativ und sage, naja, Henry Ford und Robert Bosch hatten eben die Gelegenheit, sozusagen, damit möchte ich nicht abschwächen, sozusagen auf der grünen Wiese, sozusagen ihre Ideen zu verwirklichen und konnten das eine ganze Zeit lang sozusagen genauso machen, wie Sie es eben beschrieben haben, und mündet bei intelligenten Organisationen, so möchte ich die nennen, Marie, die eben nicht nur ein Kabel verlängern, sondern der komplette Prozess, der dahinter steckt, halt darin, dass sie ein längeres Kabel drin machen. Und die Frage ist doch jetzt, wann ist da was, also irgendwann da dazwischen muss doch etwas mit den allermeisten Unternehmen passiert sein. Und das wäre doch mal spannend herauszufinden.
Historisch ist das ja eindeutig, finde ich.
Und ich setze mal noch also einen drauf und laufen wir nicht ein Stück weit Gefahr durch die Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz,
darf ich ganz kurz nochmal fertig machen? Danke. So, das heißt, meine These wäre, dass ab dem Zeitpunkt, wo es Nachahmer gegeben hat, also wo eben andere Autobauer eben nicht mehr Autos in Einzelstücken hergestellt haben, sondern sozusagen Henry Ford nachgeahmt haben, oder Robert Bosch nachgeahmt haben, nicht in dem, was sie getan haben, sondern in den Produkten, ist ein höherer Wettbewerb entstanden. Und dadurch hat sich eine Spirale entwickelt, die unter anderem jetzt in jüngster Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass immer billiger, immer öfters der Konsument anfängt, etwas zu kaufen. Also wenn wir uns mal überlegen, du bist Mitte 50, Götz, Herr Süßka, wir sind ungefähr ein Alter, ein bisschen älter wie der Götz. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da hat man Schuhe zum Schuhmacher gebracht. Ja. Bei uns gibt's gar keinen Schuhmacher mehr. Also ich würde jetzt nicht wissen, wo bei uns in der Umgebung ein Schuhmacher wäre. Das heißt, da hat sich ein System kreiert, das durch immer schneller, immer günstiger, Geiz ist geil, uns dazu animiert hat, zu kaufen, statt zu reparieren und so weiter und so fort. Das heißt, der Wettbewerb ist um ein Vielfaches größer geworden. Und ich glaube, dass dann es einfacher ist, sozusagen all das zu machen, was sie ja anprangern, sich eben nicht mit Lean auseinanderzusetzen, Digitalisierung glauben, die eierlegende Wollmilchsau ist und so weiter und so fort. Und dann darf man, und das ist dann der letzte Punkt, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es da ja sowas gibt wie Stakeholder, also die ja irgendwie Aktien kaufen von diesen Unternehmen. Was wollen die? Die wollen Rendite. Sonst könnten sie das Geld auch auf die Sparkasse oder auf ihre Bank tragen. Also nochmal zusammenfassend, meine Frage, wann ist das passiert? Was glauben wir denn alle, wann das passiert ist? Und würde das nicht ein grundlegendes gesellschaftliches Umdenken erfordern, dass wir anfangen zu überlegen, ob wir das Paar Schuhe halt eben doch noch mal zum Schuhmacher bringen, bevor wir was Neues kaufen. Das wollte ich jetzt nicht, dass alle ruhig sind.
Ja, also. Da steckt viel drin, über das man nachdenken muss. Und im Grunde merke ich jetzt gerade, klar, Digitalisierung ist für viele in aller Munde, aber im Grunde müssen wir eigentlich über ganz andere Dinge nachdenken. Und wir müssen auch nicht über den klassischen Taylorismus nachdenken, sondern wir müssen, wie Sie es am Anfang angedeutet haben, Herr Süßka, über den Kontext nachdenken, in dem er entstanden ist und dort ja seine, glaube ich, auch ganz großen Vorteile hatte. Wir werden wir hätten viele Jahrzehnte Entwicklung nicht mitmachen können, wie Sie es ja beschrieben hatten. Und bei der Digitalisierung, glaube ich, passiert einerseits so etwas Ähnliches, dass wir den Nutzen draus ziehen wollen und dann aber, und da komme ich auf Ralfs Thema zurück, den Schuhmacher vergessen. Und dessen, was das im Grunde für uns alle im dritten, vierten Schritt bedeutet.
Wenn ich mal und einfach. Darf ich noch einen draufsetzen? Ich weiß, dass das jetzt komplett hinkt und komplett irgendwie da alles in Herzen durcheinander bringt, ist, Herr Süßger, wir beide sind große Fußballfreunde. Wir sind große Freunde des Fußballsports. Ja, wir beide wissen noch, wie das war, als 74 Deutschland Weltmeister geworden ist oder 90 in Italien. Okay. Und seit 3 Jahren oder 4 Jahren haben wir einen VAR. Ich muss Ihnen sagen, das ist die Perversion des Fußballs, indem man denkt, man müsste Digitalisierung einsetzen und damit würde das Spiel besser werden. Und das ist für mich so ein ideales Beispiel dafür, wenn diese Absurdität, die in dem Spiel Sevilla gegen Dortmund passiert ist, wo dann einer irgendwo sitzend x Wiederholungen sich anguckt und die Millisekunden ausrechnet, ob der Torwart den Fuß von der Linie zu früh hat. Das ist nicht mehr mein Fußball. Und das jetzt übertragen, geht doch genau in diese Richtung, dass wir denken, oder dass man denkt, oder ich weiß nicht, wer ist, ja, dass wir durch Technologie, ich würde gerne diesen Begriff benutzen, und das schließt für mich Digitalisierung mit ein, etwas erreichen können, was nur weiter so ist, aber eben nicht grundlegend neu denken. Mhm. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Mhm. Und zwischendrin, weil uns nichts Besseres einfällt, erfinden wir noch New Work. Also, so.
Ja, also ich glaube, da sind ja zwei Sachen.
Jetzt machen wir geschwind, ja, Ladies first. Ja. Nicht ganz lang.
Ich fange es an, oder Marie, oder?
Da ist egal. Also ich. Marie. Ich habe, was Ralf gesagt hat, das hat ja das ist ja so eine Fragestellung, was im Lean oder im Toyota-Produktionssystem relativ klar ausgedrückt wird. Dieses Lean-Prinzip ist Beyond Large Scale Production. Das ist der Untertitel dieses Buches von Taichi Ono in den 70er Jahren geschrieben. Und es ist eigentlich eine Kampfansage gegenüber der Massenproduktion. Und dieses Fortschrittdenken, dass man erst einmal Masse machen muss, um die Anlagekosten so gut es geht, auf die Anzahl der Produkte zu verteilen, damit man eben mit niedrigeren Kosten einen besseren Preis anbieten kann. Und dass man dann davon ausgeht, wenn man nur das günstig genug anbietet, dass denn auch die Menschen permanent Schlange stehen würden und einem das aus den Händen reißen würden. Ja? Diese Welt ist ja seit, sagen wir mal, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts verschwunden. Und darauf hat sich aber die Betriebswirtschaft noch nicht eingespielt und es hat sich auch in diesem ganzen Zahlenwerk, was die Banken für die Firmen bewerten und sowas, zu Rate ziehen, da hat sich leider Gottes nichts mehr getan. Und alle haben eben bei Firmen, also Bilanzanalysen und so weiter, wendet man immer noch das Regelwerk an, dass ein Massenproduktionsunternehmen voraussetzt in der Industrie, ja, hohe Umsätze machen, ja, immer mehr Umsatz machen und dann wird das alles schon mit dem Gewinn hinterherkommen. Das stimmt alles nicht mehr.
Marktanteile.
Genau.
Marktanteile, Größe, ja.
Ja, ja.
Macht. Genau. Ja, das ist so.
Ja, und immer mehr von demselben. Und die Warenwelt und der Markt sieht ja mittlerweile aus, dass da die Varianten immer mehr zunehmen, diese Komplexität immer zunimmt. Also überall verändert sich permanent etwas auf dem Weltmarkt. die Nachfrage verändert sich. Das ganze Gebilde, also das ganze Gefüge eines Produkts, das ist ja auch viel, viel komplizierter geworden als früher. Das heißt, es kann an jeder Schnittstelle etwas schiefgehen. Das heißt, es dauert auch sehr viel länger, als wenn man da, was weiß ich, Blechbüchsen en masse produziert und man freut sich, dass man da jetzt keine Einmachgläser hat, sondern eben Blechdosen oder sowas. Sondern das sind ja wirklich hochkomplizierte Produkte, die wir haben. Und die sind natürlich anfällig. Ja? Und wenn man damit tatsächlich Geld verdienen möchte, dann braucht man einen ganz, ganz anderen Ansatz, weil nämlich Kundenspezifität eines Produktes, ja, wieder sich immer mehr der Auftragsproduktion annähert.
Ja. W hat irgendwann mal verstanden, dass sie mit ihrem Auto kein Geld mehr verdienen. Also das ist jetzt auch so eine verrückte...
Das ist ja GM.
So, ne? Dass sie kein Geld mehr verdienen und jetzt versuchen sie sozusagen über Marktmacht sozusagen ein Monopolist zu sein, ums Auto den Käufern auszudrücken. Ja. Und das ist die Kultur, das ist die Denke in den Köpfen von den Machern von den Automobilherstellern.
Und ich höre
eben nicht nur VW, sondern das sind alle anderen auch, ne? Also bis auf weniger. Ne?
Das gibt mir die ideale Möglichkeit, jetzt Ihren Steilpass aufzunehmen, den Sie gerade gespielt haben. Tolles Beispiel mit dem VAR, dem Video Assistant Referee. Es zeigt nämlich, dass das Spiel nicht besser wird durch Technologie, sondern dass der Punkt, über den man sich aufregen kann, sich verlagert hat.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich mir Digitalisierungsbeispiele anschaue oder auch Dinge selber erlebe, dann frage ich mich, warum hat das Unternehmen dies getan? Warum hat sich dieses oder jenes digitalisiert, das eingeführt? Und ich sehe fast ausschließlich Gründe der Kostenreduktion. Also genau diese Denke, Frau Fugelkaber-Kasperi, genau die findet sich wieder. Wir machen es dadurch billiger. Und wir alle kennen auch Beispiele im täglichen Leben, wo Digitalisierung gar nicht mal dazu geführt hat, mir als Kunde, als Empfänger einer Dienstleistung das Leben einfacher zu machen, sondern dank Digitalisierung habe ich es jetzt schwerer. Also was eine besondere Frechheit ist, ist beispielsweise so eines meiner Lieblingsobjekte, der Self-Check-In-Terminal. So, Sie können ganz bequem und Sie müssen nur noch, das sind Worte, die mich auf die Palme bringen. Ich will nicht müssen. Also früher habe ich meinen Koffer hingestellt und alles andere haben die Mitarbeiterinnen dort gemacht. Das war bequem. Heute muss ich bestimmte Dinge machen. Man lernt mich an. Dieser Prozess ist so digitalisiert, dass der Kunde es durchführen kann. Und dann sehe ich so einen Self-Check-In-Terminal, sehe dann 20 Schalter und eine Mitarbeiterin der Fluggesellschaft, die eingreift, wenn der Kunde zu blöd ist. Ja, das ist wirtschaftlicher. Das empfinden viele, ich spreche auch mit Studenten darüber, das empfinden die als Service. Man verlagert Arbeit zu euch.
Ja, das hat im Grunde ja...
Das als Service verkauft. Dann ist das noch eine Frechheit.
Ja.
Und solche Dinge gibt es. Man sieht Beispiele intern und extern, dass Einsatz von Technologie häufig dazu dient, die Effizienz zu steigern. Manchmal mit Erfolg, häufig ohne Erfolg. Und einen letzten Satz oder zwei, drei, die es werden zum Thema Wachstum und Märkte. Wenn Sie, wie ich, so als Quereinsteiger, als Ingenieur an einen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich kommen, und dann auch in Kontakt geraten in das, was woanders gelehrt wird. Also Unternehmensführung, Controlling, Kostenrechnung. Ich empfinde es schon, also nicht als Wissensvermittlung, sondern als Hirnwäsche, wie Sie auch unsere Studenten inhaliert haben, dass Unternehmen wachsen müssen. Sie müssen wachsen. Steht überall in jedem Lehrbuch. Nein, müssen Sie nicht.
Ich nicht.
Nein, ich habe mit einem Masterkurs mal die Argumente zusammengetragen, die in verschiedenen Literatur waren. Und dann haben wir sie abgeklopft. Es blieb nur ein einziges Argument übrig. Also nicht Wahrnehmung, Skaleneffekt und diese ganzen Dinge, sondern nur ein einziger. Gier.
Genau.
Ja, und
Herr Süßka, nochmal zu dem VAR. Wissen Sie, was ich, also das ist ja für mich nur, das ist ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich ständig versuche, irgendwelche Analogien zum Fußball hinzubringen oder so, ne? Und das kann anstrengend sein, also das ist okay. Wissen Sie, ich habe auch noch einen roten Stift, um Gottes Willen, den schon weg. Wissen Sie, und dem also ich finde das menschenverachtend. Also das ist für den Schiedsrichter, der als Mensch real auf dem Platz steht, ich finde das menschenverachtend. Angeblich soll es sein, bei krassen Fehlentscheidungen, wer entscheidet denn, was krass ist? Mhm. So, und ja.
Und im Grunde wird er zum Pfeifenträger degradiert. Und was ich jetzt aus den verschiedenen Aussagen rausgehört habe.
Der Kunde wird im Übrigen überhaupt nicht informiert. Ja. Die Zuschauer im Stadion kriegen überhaupt nicht mit, was los ist.
Ja. Und ich höre da ganz deutlich raus. Und das bringt mich dann aber wieder auf diesen Taylorismus-Gedanken, dass an vielen Stellen, an unterschiedlichen Stellen, wir einfach ein Defizit in der Reife haben. Reife zu verstehen, was da passiert. Reife zu verstehen, dass wir uns an dem Kunden orientieren sollten. Reife zu verstehen, was es mit den Menschen an sich macht, dass der Mensch zum Produkt verkommt. Ich meine, im Grunde hat es vor Jahrzehnten angefangen mit Selbstbedienungsrestaurants. Da war es auch schon so, dass ich halt das Essen selber an den Tisch gebracht habe und zum Schluss wieder zurückgebracht habe. Spontan fällt mir noch IKEA ein, wobei es da durchaus...
Bitte? Aldi war der erste Supermarkt-Discounter.
Aber auch IKEA, dass ich halt meine Möbel selber zusammenschraube. Ja. Und andererseits war es aber auch eine coole Sache als Student.
Na, ich glaube nämlich, dass diese Betriebswirtschaft ja dieses Defizit, was du so beschreibst, ja, hat historische Gründe. Das Handwerk hat die doppelte Buchführung in Deutschland erst in den 30er Jahren eingeführt bzw. gesetzlich vorgeschrieben bekommen. Und das Kaufmännische, wenn man sich heute da, was weiß ich, in so Industriemuseen ansieht, wie Anfang des 20. Jahrhunderts Fabriken aufgebaut waren, dann gab es eben so ein Lohnbüro.
Ja.
Und es war dann so ein winziges Kabäuschen, ne? Hinter einer riesigen Halle, wo da, was weiß ich, hunderte von Menschen gearbeitet haben, gab es ein kleines Lohnbüro und da wurde ein bisschen gerechnet, also gab es ein Kontor oder so. Und diese Geldströme in der doppelten Buchführung kaufmännisch irgendwie zu kontrollieren, das ist ja etwas, was mehr oder weniger künstlich Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts zu diesen ganzen Fertigungsbetrieben dazugekommen ist, als angefangen hat, die Materialströme ein bisschen komplexer zu werden, damit man das Geld sozusagen mit dieser Technologie doppelte Buchführung besser in den Griff zu bekommen. Ja? Aber ich glaube, dass der Kaufmann als Berufsstand, ja, nicht das Bewusstsein dafür hat, was man nämlich zwischen Einkauf und Verkauf alles an Wert rausholen kann oder auch nicht. Ja? Und es gibt ja im Deutschen, also das ist das, was ich in meinem Buch dann auch immer sage, es gibt im Deutschen den wunderbaren differenzierenden Begriff von Einkommen und Auskommen. Ja? Der Kaufmann, der guckt nämlich immer nur aufs Einkommen, das ist der Umsatz. Ja? Und er muss nicht auf das Auskommen gucken, weil er hat ja keine Spielräume. Er kauft etwas ein und muss das dann bei der nächsten Gelegenheit, also wenn er gescheit genug, also geschickt genug ist, irgendeine Chance erkennt, etwas teuer verkaufen zu können, erwischt er diesen Moment und verkauft das, was er billig eingekauft hat, teurer. Aber er hat keine Spielräume zwischen Einkauf und dem Verkauf, irgendetwas durch sein Geschick anders zu gestalten. Aber derjenige, der von Machen von komplizierteren Produkten lebt, ja, der unterscheidet nämlich zwischen dem Einkommen und Auskommen, weil er ganz genau weiß, das höchste Einkommen, das hilft mir nichts, wenn ich damit nicht auskomme. Ja. Und aber, wenn ich so geschickt bin, mit den Ressourcen gut auskomme, wenn ich darauf achte, dann bin ich nämlich unter meinesgleichen wettbewerbsstärker, kann dann nämlich, weil ich dann einen geringeren Aufwand habe durch Geschicklichkeit, kann ich dem Kunden sogar im Preis entgegenkommen, als mein Konkurrent einen höheren Aufwand hat. Und in dem Augenblick, wo ich das als meinen Wettbewerbsstärke einsetze auf dem Markt, habe ich automatisch mehr Kunden und habe ein höheres Einkommen. Mhm. Und dieses Prinzip, das ist nicht sozusagen gespiegelt in der Betriebswirtschaft, das wird von den Banken vernachlässigt, das wird auf dem Aktienmarkt vernachlässigt. Es gibt sogar überhaupt kein Zahlenwerk dafür, weil nämlich die doppelte Buchführung und wie da die Bilanzen und so weiter, das kommt ja alles aus dem kaufmännischen Bereich. Und ich glaube, das ist eigentlich dieses Defizit, was sich bis heute sozusagen fortsetzt, weil dieser Punkt, dass man bei den Herstellerbetrieben viel stärker auf dieses Auskommen, auf die Ökonomie des Auskommens achten muss, weil das vernachlässigt wird. Und das ist ja genau das, was dieses Toyota-Produktionssystem macht. Es schaut aufs Auskommen. Es schaut nicht auf das Einkommen, sondern auf das Auskommen. In dem Augenblick, wo wir es auf Auskommen schauen, schauen wir auf den Aufwand, den wir uns machen, auf den unnötigen Aufwand, den lassen wir sein. Wir lassen den unnötigen Aufwand wirklich bis ins Detail alles weg. Ja? Und dann können wir dem Kunden ein besseres Produkt zu einem günstigeren Konditionen als die Konkurrenz anbieten. Und dann sind wir in der Lage, mehr Leute anzuziehen.
Und ich glaube, das ist das große Defizit, was mir gerade durch den Kopf schießt, wo uns die Digitalisierung gar nicht helfen wird.
Genau.
Weil sie diese Aspekte nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat und im Grunde auf ganz andere Dinge zielt. Ich möchte es jetzt gar nicht mal benennen, auf was sie wirklich zielt.
Ja, es wird Systematik des Kaufmanns immer noch auf alle anderen, auf Dienstleistungen, auf alles Mögliche draufgesetzt, wo man billig einkaufen muss und so gut wie nur möglich alles irgendwie geschickt verkaufen muss. Ja? Und diese Spielräume, wie man mit den Ressourcen auskommen kann, da gibt es einfach irgendwie, also das wird mit dem Argument, dass wenn man teuer einkauft, ja, dass man sich die Chance vergibt, Gewinn zu machen. Es wird einfach immer gesagt, wenn man teuer eingekauft hat, macht man keinen Gewinn. Aber das ist Quatsch. Man muss einfach mit dem teuren Material besser auskommen und mehr Wert erzeugen. Und dann lohnt es sich. Also das ist ja auch der Grund, warum Japan dann zum Beispiel viel mehr Personal für bestimmte Dienstleistungen, aber auch in den Fabriken einsetzt, ja, weil es sich lohnt. Wenn man nämlich die Wertschöpfung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, nämlich zwischen Kunde und Kunde, so weit erhöht, dass man da absolut keinen unnötigen Aufwand mehr hat, dann kann einem jemand, der einen höheren Aufwand benötigt, ja, einem egal sein, weil man damit auskommt. Man käme dann eben auch mit demselben Einkommen besser aus als ein Unternehmen, das dann, was weiß ich, versucht, so billig wie nur möglich, ja, aber dann irgendwelche Korrekturschleifen permanent hat oder Kunden verliert, weil die Qualität schlecht ist oder unzufrieden sind die Kunden. Ne? Mit denen kann man dann eben konkurrieren und hat die besseren Karten in der Hand. Ich war heute nämlich im Supermarkt, ja, in Japan, in Tokio gerade. Was da zum Beispiel im Supermarkt ist natürlich, also es gibt auch in Japan immer weniger Kassiererinnen. Also es gibt da, dadurch, dass die Frauen einen höheren Bildungsstand immer mehr haben, gibt es eben die Damen, die früher dann immer so teilzeitmäßig an der Kasse gearbeitet haben, nachdem die Kinder ein bisschen größer geworden sind. Diese Frauen gibt es nicht mehr so viele. Ne? Viele haben dann durchgängige Arbeitsbiografien, auch als Frau. Und dann hat man eben weniger Frauen, die da so arbeiten in Teilzeit. Jetzt hat man überall an jeder Kasse 3 Bezahlautomaten. Ne? Aber auf den Gedanken, eine menschenleere Kasse zu machen, ne, kommt keiner. Wozu sind diese automatischen Kassen da? Damit sich nämlich die Kassiererin besser um die Kunden kümmern kann.
Die Spitzen abzufangen.
Ja, also nee, da ist jemand, die macht dir, also du kommst dann mit deinem Einkaufskorb da an, stellst das hin und die zieht dir das dann natürlich drüber über den Scanner, packt dann bestimmte Sachen in eine Plastiktüte und in den nächsten Korb. und die versuchen den Durchsatz an der Kasse zu erhöhen, damit die Kunden, also damit die Kunden eben schneller eben von der Kasse wieder weggehen. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt muss der Kunde das alles machen und der hält ja nur auf. Ja, so ein Kunde, der sich das Zeug selber einpacken muss und dann auch noch bezahlt. Ja? Du musst einfach nur den Durchsatz schneller machen. Das heißt, die Kassiererin ist diejenige, die dann professionell ihr einen Korb leer macht und das Ganze wieder in den zweiten Korb reinmacht, nachdem sie das alles durchgesetzt hat. Dann kriegst du den ganzen Korb und dann gehst du zu den drei Kassen, die dann am Ende der des Bandes sind, ja. Und dann hast du dann diesen zeitaufwendigsten Prozess, den Engpass, ja, digitalisieren. Und dann kannst du in Ruhe eben auswählen, entweder mit Karte bezahlen, Bargeld bezahlen, mit einer Bankkarte bezahlen. Und das sind dann eben auch so Geräte, die extrem altengerecht gebaut sind. Das heißt, riesige Buchstaben. Da hast du einen kleinen Display und da ist riesig drauf, also wirklich 5 cm große Zahlen, ne, wie viel das Ganze kostet. Da kannst du alles nachscrollen, was du gekauft hast. Dann hast du irgendwie so eine riesige Öffnung, da kannst du das ganze Bargeld einschmeißen.
Musst du immer noch selber zählen?
Auch die Münzen werden da so selber gezählt, ja, und dann kriegst du das alles auch zurück. Kannst alles in Ruhe machen. Also du hast keine Kundinnen, ältere Kundinnen, die dann wirklich versuchen, ja, schauen Sie doch mal, ne? Ich kann diese Centmünzen nicht mehr auseinanderhalten und lauter diese Geschichten, die dann endlos in Schlange aufhalten, die gibt es nicht mehr. Ja? Dafür hast du 3 Kassenautomaten, die extrem, also wirklich total visualisiert sind schon fast, ja. Und dann die Kassiererin, ne, die spricht dann und kümmert sich um die Kunden. Und dann hat der Supermarkt zum Beispiel im Viertel bei uns, wo auch sehr viele, ist ein älteres Wohngebiet, wo die viele Leute in den 80er, 70er Jahren und 80er Jahren gebaut haben und entsprechend älter ist die Bevölkerung, wo dann die Gemeinde zum Beispiel mit denen einen Kooperationsvertrag hat. Und dann steht dann drauf, also liebe Kunden, ne, wir sind jetzt ein Supermarkt, der mit der Stadt ausgemacht haben, dass wir aktiv ältere Herrschaften ansprechen, ob sie Hilfe brauchen. Ja. Und wir bieten auch an, bestimmte Sachen nach Hause auch zu liefern. Und es gibt so ein System, wo dann die Gemeinde sich beteiligt an den Lieferkosten. Und dafür fragt dann eben sozusagen die Angehörigen, ob es ihnen recht ist, dass man die alten Leute, die eventuell verwirrt sind, fragt, ob man ihnen, dass man sie nach der Adresse fragt und ob sie vielleicht wollen, dass man es ihnen liefert. Also man würde das eben machen. Und damit versuchen sie natürlich, alleinstehende, verwirrte ältere Herrschaften aktiv anzusprechen. Dann auch die Adresse, die wird dann an die Stadt weitergegeben, ne? Und damit sich jemand dann auch in der Stadt drum kümmert. Man versucht es eben auch wirklich so zu verhindern, dass Menschen alleine sterben. Mhm. Also das ist die große Angst, die da allgemein in den Wohngebieten mit einem höheren Durchschnittsalter dann auch sind. Und dann sagen sie halt, okay, also die Verkäuferinnen, die sprechen dann eben mit den älteren Leuten an der Kasse auch und so. Und wenn sie dann zum Beispiel merken, okay, diese Oma, die wohnt doch eigentlich alleine und kauft jetzt heute schon zum dritten Mal 5 Kilo Reis oder sowas, dann kann man diese Dame dann fragen, ja, sie kaufen ja schon heute zum zweiten Mal oder dritten Mal Reis, ne? Sollen wir es ihnen liefern? Ne? Und es gibt da eben ein tolles System von der Stadt. Ja, wenn sie uns ihre Adresse geben, dann bezahlt sogar, die Liefergebühr wird von der Stadt bezahlt, da brauchen sie sich gar keine Sorgen machen, dann würden wir ihnen alles nach Hause bringen. So ein System gibt es. Und so werden die integriert.
Ja, und das Wohnviertel. Wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, da steckt ja im Grunde ziemlich viel Digitalisierung drin, in den vielen kleinen Elementen, die du gerade geschildert hast. Und das nehme ich auch so als einen als eine dem Menschen dienende Form von Digitalisierung wahr, weil sie menschliche Kapazität frei macht, nicht um die Leute dann irgendwo stempeln gehen zu schicken, sondern einen weiteren Nutzen zu bieten.
Richtig.
Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den wir uns alle, letzten Endes jeder Einzelne, an seiner kleinen Stelle, wo er unterwegs ist, immer wieder vor Augen führen sollte. Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen, wenn ich da was digitalisiere, für den Kunden wieder und nicht nur, um meinen Geldbeutel immer dicker und dicker und dicker und dicker zu machen. So, ich gucke jetzt mal ein bisschen Richtung Uhr auch. Ich glaube, das könnte definitiv mehr als eine Podcast-Episode werden. Wir könnten uns vermutlich noch ganz lang unterhalten und dann wird es eher Richtung Hörbuch gehen. Wir sind also schon bei einer Stunde und 10 Minuten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich natürlich jetzt im Grunde viele Gedanken auch abwürge. Aber ich denke jetzt mal wieder ein bisschen auch an die Zuhörer. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt schon seine Autofahrt beendet haben und sich fragen, reden die jetzt noch weiter eine Stunde, dass ich für die Heimfahrt wieder was habe. Deshalb, ich sag vielen Dank an alle drei für die interessanten Beiträge. Ich bin mir 100% sicher, ich hätte mir das im Vorhinein nicht vorstellen können, über was wir alles reden werden. Ich hoffe definitiv, dass die Zuhörer das ähnlich wahrnehmen, dass das Thema digitaler Taylorismus, was ich mal so als Begriff rausgehauen habe, dass es im Grunde viel zu vielfältig ist, als es in irgendeiner Form von begrenztem Zeitraum durchzusprechen. Deshalb sage ich nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten und mache an der Stelle den Knopf dran.
Das war die heutige etwas andere Episode mit Mari Furukawa-Kaspari, Andreas Syska und Ralf Volkmar in einer Diskussionsrunde über digitaler Taylorismus. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 237. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.